Im Nachdenken über die Dankestunde bin ich auf den Wochenpsalm von der kommenden Woche gestoßen. Morgen beginnt schon die Vorpassionszeit, dem Sonntag Septuagesime. Und da ist der Psalm 31 uns vorgeschrieben oder vorgeschlagen, aber nur ein kleiner Teil davon. Das möchte ich zuerst vorlesen. Der letzte Teil von diesem Psalm ab Vers 20. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Du birgst sie in deinem Schutz vor den Rotten der Leute. Du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Beim Lesen dieses Abschnitts sind mir spontan drei Dinge ins Auge gefallen, die man auch an den Versen erkennt. Die ersten beiden Verse handeln von Gottes Güte, von Davids Staunen über Gottes Güte. Die nächsten beiden Verse von Davids Loben. Gelobt sei der Herr. Und die letzten beiden Verse von der Liebe. Davids Liebe zu Gott und Gottes Liebe zu uns. Und darüber wollen wir auch gemeinsam ein wenig jetzt noch nachdenken. Der erste Abschnitt beginnt mit diesem Staunen Davids. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten. Erstaunt, wie gut und wie groß Gott ist. Gott schenkt Bewahrung, auch vor bösen Menschen, das hat er erfahren. Und man spürt, Davids Herz quillt über vor dieser Dankbarkeit. Gott, du bist Güte. Das habe ich gemerkt. Du hast mich bewahrt. Du hast mich getragen. Du hast mir geholfen. Ich habe versucht, über das Wort Güte mal ein bisschen nachzuschlagen. Was heißt es denn eigentlich? Ganz eng verwandt mit Güte ist ja Gnade, aber ist trotzdem zweierlei Verschiedenes. Und interessanterweise habe ich entdeckt, im Bibellexikon stehen bei Güte gleich zwei Worte. Güte gleich gut. Und man könnte sagen, Güte ist gleich gut sein. Der Inbegriff alles Guten ist Gott. Und vor kurzem habe ich mal gelesen, ich glaube, Bonhoeffer hatte das geschrieben, dass wir in unserer deutschen Sprache sogar den Vorzug haben, dass das Wort Gott verwandt ist mit gut, rein sprachlich. Gibt es da in der Wurzel irgendwelche Zusammenhänge? Und dann, wenn das Bibellexikon ausgelesen ist, dann schaut man im Internet, was denn im Internet über Güte steht. Und da habe ich das schöne Synonym-Wörterbuch entdeckt. Und das war auch aufschlussreich. Und zwar, es gibt 16 verschiedene Worte, die das Wort Güte umschreiben. Die lese ich jetzt uns ruhig mal vor. Großmut, Anteilnahme, Liebenswürdigkeit, Menschenfreund, Edelmut, Zuvorkommenheit, Gunst, Aufgeschlossenheit, Teilnahme, Barmherzigkeit, Menschenliebe, Freundlichkeit, Gutherzigkeit, Geneigtheit, Qualität, habe ich erst gestockt, ob ich das auch vorlesen soll, Güteklasse, hat auch was mit Güte zu tun, aber ich dachte, es stimmt schon, wir freuen uns, wenn auch Dinge gut sind und wir auch an guten Dingen etwas von Gott wahrnehmen können. Und damit noch nicht genug, jedes dieser Worte ist noch wieder umschrieben von insgesamt über 100 Worten, aber die lese ich jetzt nicht alle vor. Also 100 verschiedene gibt es noch dazu. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich schön, dass schon allein unsere Sprache so von so viel Gutem durchwachsen ist oder wie man das nennen soll, dass schon in unserer Sprache alleine so viel aufklingt von Gutem, was letztlich von Gott ja herkommt. Und wenn man das auch hört und liest, merkt man, ja, so ist unser Gott, gnädig, voller Herzensgüte, voller Milde, voller Warmherzigkeit, voller Wohlwollen, selbstlos, und man könnte noch vieles mehr nennen. Und das klingt hier auf in diesem Psalm, wenn David so staunt über Gott, dass er sagen möchte, Gott ist nur Güte, Gott ist nur Liebe, Gott ist nur Barmherzigkeit. Man findet das auch oft, wenn man Zeugnisse liest von Menschen, die mal so durch eine Vision Gott erlebt haben, dass die immer so bezeugend da war, so viel Liebe, so viel Wärme, so viel Freundlichkeit. In der Bibel gibt es da dieses Beispiel von Mose. Und mir war es interessant, als ich das nachgeschlagen habe, habe ich gesehen, das war nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb. Also da war gerade erst das Volk in diese große Schuld gefallen mit dem goldenen Kalb. Und danach geht Mose noch einmal auf den Berg und sagt zu Gott, zeig dich uns doch nochmal, lass mich doch erkennen, wer du bist. Und dann kommt diese Geschichte, die schon ja Bruder Blischka auch heute erwähnt hat, wo Gott sagt, ich kann an dir nur vorübergehen. Aber als Gott an Mose vorübergegangen ist und er noch so ganz im Staunen ist über Gott, da ruft er aus, Herr Gott, barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue. Das kann man immer wieder finden, dass das so das innerste Wesen Gottes beschreibt. Und dann fiel mir noch eine andere Geschichte ein. Bei manchen habe ich gesehen, sie haben auf dem Büchertisch das Buch von Thorsten Hattung gekauft. Und der war ja vor kurzem auch hier bei uns zur Silvesterrüste als Gast und hat hier berichtet aus seinem Leben. Er hatte eine ganz schwere Kindheit, wo er ganz schlimme Gewalt von seinen Eltern erlebt hat. Und dann hat er eine nicht weniger schlimme Jugendzeit gehabt, wo er dann die Gewalt weitergegeben hat und in viel Kriminalität verstrickt war. Dann ist er in die Mafia hineingeraten und hat dort jemand, also im Zusammenhang damit jemand umgebracht. Und letztendlich ist er im Gefängnis gelandet, hat im Gefängnis bei einer Gelegenheit den Jesusfilm gesehen und der hat in ihm eine gewisse Sehnsucht geweckt, dass er gedacht hat, Gott, du könntest mir doch auch noch mal eine Chance geben, noch mal neu anzufangen. Und eines Nachts konnte er nicht schlafen, hat über sein Leben nachgedacht, über alles, was er erlitten hat, aber auch über alles, was er anderen zugefügt hat, und war davon auch sehr betroffen. Es hat ihm, das eine hat geschmerzt und das andere hat ihn in gewisser Weise auch geschmerzt, da wo er anderen Böses getan hat. Und dann hat er uns berichtet und so ist es auch aufgeschrieben. Plötzlich hat er in seiner Zelle laut gesprochen, drei Worte gehört: Ja, ich weiß. Weiter nichts. Diese drei Worte: Ja, ich weiß. Aber er hat uns erzählt, in diesen Worten lag so eine Liebe und Anteilnahme, und das ganze Herz Jesu hat er gespürt in diesen Worten und wusste auch gleich, dass es Jesus war. Das hat ihn so tief berührt, dass er spontan wusste, das ist es, was ich suche und was ich brauche. Hat er noch gebetet und dann später noch viel erlebt mit Gott, hat einfach gemerkt, diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Freundlichkeit habe ich schon immer gesucht. Am nächsten Morgen, als dann im Gefängnis Ausgang war, hat er gedacht, oh, der Himmel ist ja blau. Und die Blumen, hier wachsen ja Gänseblümchen. Und das Gras ist ja so grün. Also er hat gemerkt, er war völlig ein anderer Mensch. Und er hat es nicht nur selber gemerkt, sondern die anderen haben gesagt, was denn mit dir passiert? Und er hat gesagt, na wieso? Na, du strahlst so. Da war etwas von Jesu Glanz in sein Herz hineingefallen. Und das hat gleich spontan zu den anderen auch weiter gestrahlt. Manchmal geht es uns so, wir haben vermutlich nicht so eine Geschichte wie Thorsten Hartung hinter uns, sind mehr schlichte, normale Leute, aber manchmal fehlt uns ein bisschen dieses Strahlen. Manchmal geht es uns so, dass wir auch fast mehr ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir an Jesus denken, als dass wir gerne zu ihm kommen oder dass wir so freimütig unser Herz ihm öffnen. Manchmal haben wir einfach ein schlechtes Gewissen, dass wir nicht so gut sind, wie wir sein sollten, oder dass wir nicht genug beten und Bibel lesen oder denken, die anderen sind alle bessere Christen als ich. Aber das ist nicht in Gottes Sinn, dass wir so denken. Gott möchte, dass wir unaufhörlich Jesus anschauen, seine Liebe und Freundlichkeit, dass das auf uns strahlt und dass wir das wieder strahlen. Mir fehlen so ganz kleine Kinder ein, bei denen kann man das manchmal erleben. Wenn der Papa nach Hause kommt, dann vergessen die alles. Jedes Spielzeug fällt erstmal hin. Papa ist da. Oder manchmal auch die Mama, ist verschieden. Aber bei kleinen Kindern kann man diese große Liebe und Freude manchmal so entdecken. Ja, und aus Davids Staunen kommt dann auch Davids Loben. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. David hat ja diesen Psalm nicht geschrieben, als er gerade auf einer schönen grünen Wiese saß und gerade mal nichts anderes wusste an dem Nachmittag, als einen Psalm zu schreiben. Und dann hat er sich was zu schreiben gesucht und gedacht, jetzt will ich mal beten und ein paar schöne Worte finden. sondern der Psalm ist entstanden in der Zeit, als David vor Saul fliehen musste und ja eine lange Zeit, mehrere Jahre, eigentlich in der Wüste Juda lebte und sich immer wieder neu verstecken musste vor Saul. Und in der Zeit hat er auch ganz große innere und äußere Anfechtungen gehabt. Das sieht man einige Verse vorher in dem Psalm, dürfen Sie nachher gern mal nachlesen. Zum einen war sein Leben ganz oft echt bedroht, das wissen wir ja. Aber er schreibt auch von inneren Nöten. Und ich habe mir so überlegt, er wusste ja nicht, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen ja alle, naja, David ist dann König geworden und Saul war dann nicht mehr König und das ging alles gut aus. Das wusste ja David nicht. Als David in der Wüste war, hat er gedacht, jetzt ist alles aus. Gott hat mir mal verheißen, ich soll König werden, aber daraus scheint nichts zu werden. Wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch gemacht. Er erwähnt seine Missetat in dem Psalm und war dann froh, dass er irgendwann mal eine Philisterstadt gefunden hatte. Das ist wahrscheinlich diese feste Stadt, von der hier die Rede ist. Aber er war so weit gekommen, dass er gedacht hat, Gott hat mich verstoßen. Das, was Gott mal verheißen hat, das wird wohl nicht kommen. Wer weiß, wie es mal weitergeht. Und dann kommt aber eine Wendung in dem Psalm. Und da sagt David, ich aber, Herr, hoffe auf dich. Und spreche, du bist mein Gott. Er wendet sich ab von diesen Zweifeln und wendet sich ganz neu Gott zu und sagt, ich will nicht aufhören, auf dich zu hoffen. Du sollst alle Zeit mein Gott sein. Dir will ich vertrauen. Und dann findet er ganz neu zu diesem Staunen und zu diesem Loben. Und Gott möchte, dass in unserem Alltag auch wir immer wieder neu zum Staunen und zum Loben finden. Und Gott hat es so gemacht, dass wir nun nicht alle in die Wüste müssen und auch nicht alle von einer Armee verfolgt werden. Gott schickt einfach im Alltag kleinere und größere Gelegenheiten, wo wir entdecken können und sollen, Gott ist gut zu mir und Gott hilft mir, wo ich in Not bin. Und ein wenig wird uns Angela davon erzählen, wie sie es erlebt hat. Sie war in diesen Tagen hier und hat uns geholfen. Und ja, wir freuen uns, wenn du uns was sagst.
Ja, ich möchte von zwei Dingen erzählen, wo ich Gottes Güte so an mir erleben durfte. Das sind so Dinge, wo ich im Nachhinein sage, ach, das hat Gott einfach gut so eingerichtet und ich danke dem Herrn für seine gütige Fürsorge. Bei der ersten Begebenheit, also es ist so, ich habe so eine leichte Schilddrüsenunterfunktion, das ist nichts weiter Schlimmes, aber wie das bemerkt wurde, war ganz interessant. Ich war so irgendwas zwischen Kind und Jugendalter und wir bekamen so einen Bescheid von der Krankenkasse, dass ich da noch so eine Vorsorgeuntersuchung offen hätte. Und ich war dann beim Arzt und da wurde alles Mögliche abgecheckt und eben auch der Halsumfang gemessen. Und es ist nämlich so, bei einer Schilddrüsenunterfunktion, da ist die Schilddrüse so etwas vergrößert. Und dadurch haben die das halt festgestellt und dann auch weitere Untersuchungen gemacht. Und das Interessante dabei ist aber, dass sie während dieses Check-ups feststellten, dass ich diese Vorsorgeuntersuchung eigentlich doch schon mal gehabt hatte. Aber sie hatten halt bis dahin das mit dem Halsumfang schon festgestellt. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass das so zufällig herausgefunden wurde, ohne dass ich davor bis dahin irgendwelche Symptome davon mitbekommen hatte oder so. Und die zweite Sache, von der ich erzählen will, ist, also ich habe neben dem Studium so einen kleinen Nebenjob. Das ist zurzeit als studentische Hilfskraft, nennt sich das. Das heißt, dass man als Student für ein paar Stunden im Monat in einem bestimmten Bereich an der Uni beschäftigt ist. Und davor hatte ich schon mal eine andere Stelle, also als Aushilfe in einer Baumschule. Also ich studiere Gartenbau, deswegen die Baumschule. Und ja, das Schöne dabei für mich ist, ich habe mich in beiden Fällen überhaupt nicht um diese Stellen bemüht oder so. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich da irgendwie zu bewerben. Und ich bin auch eher ein zurückhaltender Mensch und ja, tue einfach gerne nur das, was mir so direkt vor die Füße fällt. Ja, bei der ersten Stelle in der Baumschule, da war das so, ich hatte dort ein Praktikum gemacht und ein paar Tage, nachdem das schon beendet war, riefen die mich nochmal an, ob ich nicht Lust hätte, da für ein paar Stunden im Monat hin und wieder auszuhelfen. Und bei der zweiten Stelle, also die jetzt noch ist, war das so, ich war da gerade mit meiner Bachelorarbeit beschäftigt und der Dozent, der fragte mich, ob ich Interesse hätte an so einer Stelle als studentische Hilfskraft, um in dem Projekt, mit dem schon die Bachelorarbeit zu tun hatte, weiter mitzuarbeiten. Und es war halt in beiden Fällen so, man hat mich da angefragt, ohne dass ich da irgendwas zu getan hätte oder irgendwie von alleine auf die Idee gekommen wäre. Ich hätte mich wahrscheinlich ja gar nicht getraut oder so, ja, alleine mich da zu bewerben. Und außerdem war es auch noch so, viele Studenten bekommen ja BAföG und ich habe auch eine Zeit lang ein bisschen BAföG bekommen, aber irgendwann ist dieser Satz dann weggefallen und im Nachhinein habe ich festgestellt, das war auch ungefähr die Zeit, zu der das mit der ersten Stelle begann. Und ich merke einfach an solchen Dingen, wie Gott mich versorgt, auch ja schon vorsorgt. Und es ist auch ein Geschenk für mich, dass ich nicht irgendwo arbeite, sondern sogar in dem Bereich, in dem ich studiere. Das ist eigentlich auch nicht ganz selbstverständlich. Ja, und ich bin dankbar für Gottes Fürsorge und dass er mir durch solche Dinge seine große Güte und Treue zeigt.
Ja, vielen Dank. Es tut uns allen gut, wenn wir ein waches Auge dafür haben, Gott auch mitten im Alltag so an scheinbar kleinen Dingen zu entdecken. Das ist uns oft eine Ermutigung, wenn wir mal so merken, ach, guck mal an, eigentlich hat sich das gut gefügt. Da kannst du doch Gott danken, dass er, also da merkt man manchmal, wie Gott einfach durch kleine Begebenheiten uns zeigen will, ich bin da, hast du es gemerkt, ich habe das gelenkt. Ja, wir wollen noch den dritten Abschnitt kurz betrachten. Liebe den Herrn, alle seine Heiligen, die Gläubigen behüte der Herr, und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Es quillt aus Davids dankbarem Herzen, dass er die anderen, vielleicht hat er laut gebetet und die anderen haben es mitgehört, aber jedenfalls sollen wir es auch mithören, diese Aufforderung, liebe den Herrn, alle seine Heiligen. Das ist einfach das Zurückstrahlen dessen, dass Gott uns so liebt, dass Gott es so gut mit uns meint. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Macht euch keine Sorgen. Geht voll Zuversicht euren Weg. Es lohnt sich, auf den Herrn zu vertrauen. Ich will mal noch einen kleinen Zusatz hier einfügen. Wenn Sie zu Hause den Psalm nachlesen, könnte es sein, dass Sie dann sagen würden, na, eine Stelle hast du aber weggelassen. Was hat's denn damit auf sich? Mitten in diesem schönen Vers ist nämlich versteckt dieser kleine Zusatz und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Eigentlich liest man das nicht gerne, liest man lieber gleich weiter und denkt nicht so viel drüber nach. Und trotzdem steht es ja in der Bibel. Und ja, ich will gar nicht versuchen, jetzt eine ganz allumfassende Antwort darauf zu geben. Habe einfach trotzdem mal ein wenig nachgedacht über die Frage, ist Gott doch nicht so lieb und gütig, wie wir gerade beschrieben haben? Oder ist er nur zu manchen freundlich und zu anderen nicht? Und da ist mir eine Antwort eingefallen, die habe ich bei Papst Benedikt dem 16. gefunden. Er hat vor dreieinhalb Jahren Deutschland besucht, das wissen wir sicher alle noch, bei seiner Abschiedspredigt auf dem Flughafen in Freising bei München. Da hat er etwas gesagt, was mich seitdem sehr öfters schon bewegt hat. Ich lese es einfach mal vor. Wir bekennen uns zu Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir sind froh und dankbar, dass er allmächtig ist. Aber wir müssen zugleich uns bewusst werden, dass er seine Macht anders ausübt, als wir Menschen es zu tun pflegen. Er hat seiner Macht selbst eine Grenze gesetzt, indem er die Freiheit seiner Geschöpfe anerkennt. Wir sind froh und dankbar für die Gabe der Freiheit. Aber wenn wir das Furchtbare sehen, das durch sie geschieht, dann erschrecken wir doch. Trauen wir Gott, dessen Macht sich vor allem im Erbarmen und Verzeihen zeigt. Und seien wir sicher, liebe Gläubige, Gott sehnt sich nach dem Heil seines Volkes. Er sehnt sich nach unserem, nach meinem Heil, dem Heil eines jeden. Immer und vor allem in Zeiten der Not und des Umbruchs ist er uns nahe und schlägt sein Herz für uns, wendet er sich uns zu, damit die Macht seines Erbarmens unsere Herzen anrühren kann. Bedarf es der Offenheit für ihn, bedarf es der freien Bereitschaft, seinem Wort Raum zu geben. Gott achtet unsere Freiheit, er zwingt uns nicht. Er wartet auf unser Ja und bettelt gleichsam darum. Es hat mich sehr bewegt, dieses und bettelt gleichsam darum, dass Gott sich so demütig macht, dass er uns Menschen bittet, lass dir meine Liebe gefallen, lass mich in dein Leben hineinkommen. Bei dem Thorsten Hartung war es ja auch so, dass er zu Gott gesagt hatte, gib mir doch eine zweite Chance. Und Jesus darauf eingegangen ist, aber auch darauf warten musste. Und wir dürfen immer wissen, Gott sehnt sich nach unserem Heil, er wartet auf unser Ja. Und er freut sich jedes Mal, wenn wir unser Herz für ihn und für sein Heil öffnen. Es gibt so ein besonders schönes Theselied, was ich mir jedenfalls in letzter Zeit so ins Herz gefallen ist. Es heißt, Gott ist nur Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe, gebt euch ohne Furcht. Es hat einen sehr schönen Text, ist aber auch sehr kompakter Text. Ich habe es nochmal sozusagen übersetzt. Gott ist nur Liebe. Wagt es, euer Leben ganz diesem Gott der Liebe anzuvertrauen. Gott ist nur Liebe. Fürchtet euch nicht, zu ihm zu kommen.